DW Menschen und Märkte
mit Insa Wrede. Herzlich willkommen. Wir berichten heute über die Ausgabenpolitik von Joe Biden, darüber, wie der Betrug mit EU-Geldern bekämpft werden soll und über die glücklichen Menschen, die in den nächsten 3 Jahren ein fast bedingungsloses Grundeinkommen erhalten. Zum Schluss schauen wir dann noch in die Schweiz, wo Superlaser künftig Blitzeinschläge verhindern sollen. Wer Joe Biden für einen wenig tatkräftigen Präsidenten gehalten hat, der sieht sich jetzt schon eines Besseren belehrt. In kurzer Zeit hat er ein riesiges Corona-Hilfspaket aufgelegt, kostspielige Infrastrukturmaßnahmen eingeleitet und einen Rekordhaushalt geplant. Biden will gestalten und er weiß, dass ihm dafür wenig Zeit zur Verfügung steht. Bei dem Tempo, das er vorlegt, bleibt aber so mancher am Wegesrand stehen, vor allem die Opposition. Sebastian Hesse.
The presidency itself is not a partisan institution. It's the one office in this nation that represents everyone.
Das Präsidentenamt ist keine parteipolitische Institution, so eines der meistgehörten Mantras von Joe Biden. Dieses Amt repräsentiere alle Amerikaner.
I will work as hard for those who didn't vote for me as I will for those who did vote for me.
Er werde ebenso hart für diejenigen arbeiten, die nicht für ihn gestimmt haben, wie für seine Wähler, so eines der zentralen Biden-Versprechen. Die Voraussetzungen waren gut, dass sich diese Selbstverpflichtung zum Lebensgefühl weiten könnte, Bidens verhältnismäßig moderate Agenda, sein ausgleichendes Wesen. Republikaner wie die Senatorin aus West Virginia, Shelley Moore Capito, waren aufgeschlossen.
There is a hunger for bipartisanship.
Es gibt einen Appetit auf Überparteilichkeit, so die konservative Senatorin. Es diene dem Allgemeinwohl, wenn weniger gegeneinander gearbeitet wird. Doch mehr und mehr macht sich Unbehagen breit unter Republikanern, dass politisch vor allem die Regierung vom schönen neuen Miteinander profitieren könnte. Der Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, will deshalb lieber die Reihen im eigenen Lager schließen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, sagt McCarthy und meint demonstrative Geschlossenheit aller Republikaner. Trump und dessen Anhängerschaft ausdrücklich mit eingeschlossen, um im November kommenden Jahres den Kongress für seine Partei zurückzuerobern. Biden wiederum weiß, dass die Chancen dafür gut stehen und drückt deshalb aufs Gaspedal. Das Corona-Hilfspaket für 1,9 Billionen Dollar, Infrastrukturverbesserungen für 2,3 Billionen Dollar und jetzt der Rekordhaushaltsentwurf über rund 6 Billionen Dollar. Gigantische Ausgaben, finanziert über Steuererhöhungen für Unternehmen und besonders Wohlhabende. Nicht mit Mitch McConnell, dem Fraktionschef der Republikaner im Senat. Wir würden ja ein bisschen was drauflegen, sagt McConnell, aber sicher nicht Trumps Steuerreform von 2017 zurückdrehen, die uns einen Wirtschaftsboom beschert hat. Neben der Gegenfinanzierung ärgert die Opposition, dass in Bidens Infrastrukturpaket Vorhaben eingepreist wurden, die nicht ganz einer engeren Definition von Infrastruktur entsprechen oder wie die demokratische Senatorin Elizabeth Warren es ausdrückte.
This is our chance to expand our idea of what infrastructure means.
Unsere Chance ist gekommen, den Begriff Infrastruktur zu weiten, sagt Warren. Unredlich finden das Republikaner wie der Hausabgeordnete Mike Bost.
True infrastructure is roads, bridges,
Straßen, Brücken, Wasserwege, Schienen, Wasserversorgung, schnelles Internet, aber doch nicht Sozialprogramme. Und so steht es momentan schlecht für einen überparteilichen Modernisierungsschub. Was republikanischen Strategen gar nicht unrecht ist, denn nichts schließt ihre Reihen so effektvoll wie der Widerstand gegen Bidens angeblich sozialistischen Ausgabenwahn. Auf der anderen Seite genießt auch Biden die momentane Einheit seines Lagers. Der linke Flügel der Demokraten ist entzückt über das angezogene Reformtempo. Was Biden politischen Lagern nützt, hemmt hingegen die ersehnte Aussöhnung. Da zumindest herrscht Kontinuität in der amerikanischen Parteipolitik.
Sebastian Hesser aus Washington. Nicht nur die USA greifen tief in die Staatskasse, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Auch in Europa fließen Milliarden. Wo aber viel Geld im Spiel ist, sind Kriminelle nicht weit. Gegen sie nimmt ab sofort die neue europäische Staatsanwaltschaft den Kampf auf. Es ist die erste übernationale Staatsanwaltschaft, die selbst strafrechtlich ermitteln darf. Keine leichte Aufgabe, denn die Behörde ist nicht so ausgestattet wie erhofft und einige Mitgliedstaaten sind gar nicht erst dabei. Alexander Göbel berichtet.
Stolz und auch Erleichterung waren aus den Worten von EU-Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova herauszuhören, als sie vor wenigen Tagen den Start der Europäischen Staatsanwaltschaft zum 1. Juni verkündete.
We are about to launch the first ever independent EU office to investigate and prosecute crimes affecting the EU budget.
Mit dem neuen EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbaufonds, allein er umfasst 750 Milliarden Euro, gibt es in den kommenden Jahren insgesamt rund 1,8 Billionen Euro zu verteilen. Die Gefahr besteht, dass riesige Summen in dunklen Kanälen versickern. Deshalb soll der European Public Prosecutor, kurz EPO, ahnden können, was irgendwie mit dem Missbrauch von EU-Mitteln zusammenhängt. Er soll grenzüberschreitend ermitteln, Vermögen beschlagnahmen, Haftbefehle beantragen und natürlich Anklage erheben.
We cannot speak about
Wir reden hier nicht von Kleinkriminalität, sondern von organisierten Verbrechen, das wir hier untersuchen.
Erklärt Behördenleiterin Laura Codruta-Kövesi gegenüber der ARD. Die Rumänin ist nun die erste Generalstaatsanwältin der EU. Zu ihrer Unterstützung haben die 22 Mitgliedstaaten, die an dieser Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen, je eine Staatsanwältin oder einen Staatsanwalt zum Hauptsitz nach Luxemburg entsandt. Für Deutschland ist der Rostocker Oberstaatsanwalt Andres Ritter dabei, als einer von zwei hohen Stellvertretern.
Wir sind tatsächlich ein Versprechen an Europas Bürger, dass letztendlich jeder Euro, der aus dem Bundeshaushalt jetzt nach Europa geht, wenn man jetzt an deutschen Steuerzahler ausgeht, auch tatsächlich zu dem verwandt wird, wozu es gedacht war.
Darüber hinaus sollen in jedem der teilnehmenden 22 EU-Länder mindestens zwei sogenannte delegierte europäische Staatsanwältinnen oder Anwälte dem Team in Luxemburg zuarbeiten. Sie sind für die Ermittlung und Anklage von relevanten Straftatsbeständen verantwortlich, etwa wenn der Schaden von Mehrwertsteuerbetrug auf mindestens 10 Millionen Euro geschätzt wird und zwei oder mehr Staaten betroffen sind. Eng zusammenarbeiten soll die Europäische Staatsanwaltschaft mit den schon bestehenden EU-Einrichtungen wie Eurojust, Europol und vor allem mit OLAF, der Behörde zur Betrugsbekämpfung. Der Grünen-Abgeordnete Sergej Lagodinsky bremst die Euphorie.
Wir werden mit diesem Patchwork aus verschiedenen Instrumenten nur dann Erfolg haben, wenn wir als Union, einer Werte- und Rechtsstaatsunion, uns verstehen. Und da haben wir noch ganz viele, ganz große Kämpfe vor uns.
Ausgerechnet Ungarn und Polen machen nicht mit und wollen sich nicht auf die Finger schauen lassen. Aber auch Irland, Schweden und Dänemark sind bislang nicht dabei, wollen keine Souveränität abgeben. Und von den Staaten, die mitmachen, haben längst nicht alle ihre Staatsanwälte entsandt. Sloweniens Anwälte wurden von Regierungschef Janša nicht ernannt. In Brüssel vermutet man, sie seien ihm zu unabhängig. Mit Blick auf die erwarteten 3.000 Fälle pro Jahr sei die neue Staatsanwaltschaft mit einem Budget von derzeit 45 Millionen Euro unterfinanziert, befürchtet der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund. Es fehle an Personal und an einem stärkeren Mandat.
Alexander Göbel aus Brüssel. 122 Menschen müssen in den nächsten 3 Jahren weder arbeiten noch kriminell werden, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Vielmehr bekommen sie jeden Monat 1.200 Euro geschenkt. Im Gegenzug müssen sie sich lediglich von Wissenschaftlern befragen lassen. Die wollen herausfinden, wie der Geldsegen wirkt. Ein Bericht von Andreas Becker.
Mehr als 2 Millionen Menschen hatten sich beworben. Am Ende wurden 122 ausgewählt. Sie erhalten ab heute nun 3 Jahre lang jeden Monat 1.200 Euro. Das Ganze ist Teil eines Pilotprojekts, das die Wirkung eines bedingungslosen Grundeinkommens untersuchen will. Die Teilnehmer mussten keine Bedürftigkeit nachweisen und während des Projekts dürfen sie machen, was sie wollen. Arbeiten gegen Bezahlung ist ebenso erlaubt wie Nichtstun. Gegenüber den Geldgebern haben sie keine Verpflichtung, außer alle 6 Monate einen Online-Fragebogen auszufüllen. Weitere knapp 1.400 Menschen füllen diese Fragebögen ebenfalls aus, erhalten aber kein Grundeinkommen, sondern nur eine Aufwandsentschädigung. Ausgewählt wurde per Zufall. Das Geld stammt von rund 150.000 privaten Spendern und ist für die Empfänger nicht steuerpflichtig. Es entspricht einem Geschenk von 43.200 Euro pro Teilnehmer, insgesamt rund 5,2 Millionen Euro. Und das alles initiiert von einem gemeinnützigen Verein in Berlin. Die Initiatoren von Mein Grundeinkommen, so heißt der Verein, sind überzeugt, dass eine bedingungslose Geldzahlung an alle Bürger viele Probleme des heutigen Lebens lösen würde. Wenn der Druck auf den Einzelnen wegfiele, genug Geld für sein Überleben verdienen zu müssen, so die Annahme, würden die Menschen freier, kreativer und insgesamt glücklicher. Ob diese Utopie auch der Realität standhält, soll im Rahmen des Projekts wissenschaftlich untersucht werden, sagt Studienleiter Jürgen Schupp vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW.
Wir testen ja in der ersten Phase, was passiert, was machen die Menschen, wenn sie in dieses bedingungslose Gefühl kommen, du hast jetzt eine materielle Sicherheit für 3 Jahre in Höhe von 1200 Euro. Gibst du das Geld aus oder packst du es zur Seite? Höre ich auf zu arbeiten? Was ist mit meinen Zeitbudgets? Werden sie prosozialer, also spenden sie mehr als vorher zum Beispiel?
Die Diskussion um ein bedingungsloses Grundeinkommen, kurz BGE, wird seit Jahren äußerst ideologisch geführt. Im Kern steht die Frage, was Menschen tun, wenn sie nicht müssen. Viele Gegner halten das BGE für eine Utopie linker Phantasten, die auf Kosten der Gemeinschaft faulenzen wollen. Befürworter sehen es dagegen als Lösung aktueller und zukünftiger Probleme. Soziale Aspekte, von Erziehung über Nachbarschaftshilfe bis zur Pflege, würden aufgewertet und es würden frühzeitig Modelle entwickelt für eine Zukunft, in der klassische Arbeitsplätze wegen der zunehmenden Digitalisierung und Automatisierung rar werden. DIW-Forscher Schupp erhofft sich auch Erkenntnisse über Themen, die gerade den Gegnern eines Grundeinkommens am Herzen liegen: Innovationskraft und Unternehmertum.
Vielleicht werde ich dann mutiger in meinen Entscheidungen, vielleicht auch mutiger in dem Schritt, sich selbstständig zu machen, eine berufliche Veränderung vorzunehmen, sich zu qualifizieren.
Auffällig ist zumindest, dass viele bekannte Unternehmer, von Bill Gates über Mark Zuckerberg und Jeff Bezos bis zu den deutschen Samwa-Brüdern, nicht gerade Existenzängste hatten, als sie die Gründung ihrer Firmen wagten. Wir wollen es wissen, lautet ein Motto des Pilotprojekts. Und Michael Bohmeier vom Verein Mein Grundeinkommen gibt in einem Video auf der Webseite des Projekts zu, dass ihn der zu erwartende Erkenntnisgewinn nervös macht.
Das macht mich auf eine Art schon nervös, weil es kann natürlich bei diesem Pilotprojekt rauskommen, dass das Grundeinkommen gar nicht die Wirkung hat, wie wir jetzt aus unseren Vorstudienerkenntnissen so denken.
Fraglich ist allerdings, ob die Debatte um ein Grundeinkommen nach Abschluss des Projekts in 3 Jahren weniger ideologisch geführt werden wird. Schon jetzt gibt es Kritiker, die den Ansatz grundsätzlich in Frage stellen. Ein Argument, schon die Begrenzung auf 3 Jahre lasse keine Rückschlüsse darauf zu, wie sich Menschen verhalten, wenn das Grundeinkommen immer gezahlt wird. Hinzu kommen all die großen Fragen, die das Projekt gar nicht beantworten kann. Wie entwickeln sich die Preise, wenn alle ein Grundeinkommen erhielten? Hätten wirklich kranke oder wirklich bedürftige Menschen letztlich weniger Geld zur Verfügung als derzeit? Und wie hoch müssten die Steuern sein, um all das zu finanzieren?
Diese Studie wird keineswegs sämtliche Fragen rund um das Grundeinkommen innerhalb der geplanten 3 Jahre lösen,
gibt Studienleiter Jürgen Schupp zu. Doch er freut sich schon auf Antworten auf seine Kernfrage, was das bedingungslos gezahlte Geld mit den Menschen macht. Nach Abschluss der nun angelaufenen 3-jährigen Studienphase sollen 2 weitere Studien die Grundlagen der Finanzierung von Grundeinkommen wissenschaftlich untersuchen.
Andreas Becker aus Köln. Die Idee klingt etwas nach Science-Fiction, aber sie soll einmal sensible Einrichtungen wie Atomkraftwerke oder Flughäfen schützen. Schweizer Forscher wollen mit Hilfe eines in Deutschland entwickelten Superlasers Blitzeinschläge verhindern. In diesen Tagen werden per Hubschrauber die letzten Teile des futuristischen Blitzableiters auf den 2500 Meter hohen Berg Sentis gebracht. Noch in diesem Sommer sollen die ersten Blitze vom Himmel geholt werden. Mehr von Dietrich Karl Meurer.
Blitzeinschläge verursachen weltweit enorme Schäden. Allein in Europa betragen die jährlichen Blitzschäden geschätzt 3 bis 5 Milliarden Euro. Unmittelbare Schäden genauso mitgezählt wie Mehrkosten, wenn zum Beispiel Flugzeuge wegen Gewittern einen Umweg fliegen müssen. Diese Schäden will ein Forscherteam um den Physiker Jean-Pierre Wolf von der Universität Genf reduzieren. Mit Hilfe von Technik, die an Science Fiction erinnert, sollen Blitze verhindert oder aus Gewitterwolken abgeleitet werden.
Unsere Idee ist, diese Wolke zu entladen mit einem Laser. Das heißt, der Laser wird der Blitzableiter sein.
Bei Gewitterlagen sollen dazu wiederholt Laserimpulse in die elektrostatisch aufgeladenen Wolken geschossen werden.
Das ist eine Pikosekunde. Also man schießt so ein Puls, Kilohertz, Repetitionsrate, aber jedes Mal so riesige Leistung. Und dann nichts mehr, riesige Leistung.
Die Spannung in der Wolke würde dann abnehmen und es kann woanders nicht mehr blitzen. Flughäfen, Startrampen für die Raumfahrt, Kraftwerke oder andere Einrichtungen wären somit geschützt. Der grünleuchtende Superlaser für das Experiment wurde in Deutschland bei der Firma Trumpf in Ditzingen bei Stuttgart speziell gebaut. Entwickler Clemens Herkommer erklärt, wie groß die Leistung ist, die der Laser jeweils nur für einen ganz kurzen Augenblick benötigt.
Der Laser ist ja ein gepulster Laser. Es kommen ultrakurze Pulse raus, also im Pikosekundenbereich. Die Pulsspitzenleistungen sind ungefähr im Bereich 700 Gigawatt. Also um sich's vorzustellen, ist es so viel, wie wenn man im Zeitraum von einer Pikosekunde die Leistung von hunderten Atomkraftwerken zusammen erzeugt.
In der Praxis aber sei der Strombedarf vergleichbar mit dem von ein paar Ladestationen für Elektroautos, sagt Clemens Herkommer. Der Laser könnte eingesetzt werden nicht nur zur Verhinderung von Blitzen, sondern auch als Blitzableiter. Hier würde der energiereiche Strahl eine Art Luftkanal schaffen, durch den Blitze auf einen normalen Blitzableiter, zum Beispiel den eines Turms, gelenkt werden.
Der Blitz, der zum Beispiel aus einer Gewitterwolke in den Boden einschlagen möchte, der würde diesen Kanal bevorzugen als Einschlagsrichtung.
Um nach jahrelangen Forschungen die Technik praktisch zu erproben, hat man mit einem Jahr Pandemieverspätung damit begonnen, die 500 Tonnen schwere Anlage per Seilbahn und Hubschrauber auf die Wetterstation des Ostschweizer Bergs Sentis zu bringen. Der gut 2500 Meter hohe Gipfel eignet sich besonders gut für den Versuch, sagt Physiker Jean-Pierre Wolf.
Der Sentis ist einfach einmalig. Es ist 100 bis 400 Mal pro Jahr und Blitze geschlagen.
Sobald die Lasertechnik fertig montiert ist, sollen erste Tests beginnen. Dann hoffen die Wissenschaftler auf einen blitzreichen Sommer.
Mit diesem Beitrag von Dietrich Karl Meurer aus Zürich sind wir am Ende unserer Sendung. In der Technik war Gerd Georgi und am Mikrofon Insa Wrede. Wir bedanken uns fürs Zuhören und hören Sie morgen wieder rein.
Das war ein Podcast der DW.